Wenn ein Mensch zu Jesus gefunden hat, entdeckt er eine Menge Neues. Er empfängt den Heiligen Geist, er versteht die Bibel besser, er kann Sünden ablegen und irgendwann wird er bemerken, dass er auch eine oder mehrere Gaben des Geistes bekommen hat. Das alles ist sehr schön, aber es steckt auch eine Gefahr darin. Es kann jetzt sehr leicht passieren, dass der Betreffende sich jetzt etwas besser fühlt als andere. Schließlich hat er und kann er Dinge, die manch ein anderer nicht hat oder auch nicht kann. Und genau darin lauert die Gefahr, dass die Wurzelsünde des Menschen angesprochen wird, der Stolz. Das genau hatte der Satan schon im Paradies angesprochen. Wie hieß es da doch? Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das steckt noch heute im Menschen drin, dass er letztendlich sein möchte wie Gott. Denk mal an den Humanismus. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Da genau ist das wieder da. Und wo man hinsieht, diese Geschichte taucht immer wieder auf. Wenn man jetzt eine Nummer besser ist als andere, dann kann man leicht über andere herziehen, die in einer Sünde leben, die man selber vielleicht nicht mehr hat. Ich sage hier bewusst, nicht mehr hat. Weil in vielen Fällen man die betreffende Sünde früher durchaus gehabt hat. Es taucht dann so ein richtender Geist auf. Man fängt dann an, Zensuren zu verteilen. Überall kann man etwas aussetzen oder etwas herummeckern. Man ist ja schließlich besser dran als die anderen. Das geht schon los, wenn man über andere tratscht. Das wird vielfach als harmlos angesehen, das kann aber den Ruf der betreffenden Person, über die getratscht wird, beträchtlich beschädigen. Auch der deutsche Volkssport, über Politiker zu meckern, fällt in die gleiche Kategorie. Sehr verbreitet. Das alles ist aber völlig fehl am Platz, weil es ja schließlich nicht unsere Leistung ist, dass wir uns auf den Weg der Heiligung begeben. Denn aus eigener Kraft können wir das ja überhaupt nicht. Das geht ja nur, weil der Heilige Geist in uns wirkt. Also gibt es auch gar nichts, auf das wir selber stolz sein könnten. Mal ganz abgesehen davon, dass Gott den Stolzen widersteht. Dieser richtende Geist kommt letztlich aus dem Stolz. Und wer richtet, maßt sich etwas an, was nur Jesus zusteht. Wir lesen Matthäus 7, Abvers 1. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Jesus sagt uns hier zunächst einmal, dass wir schon aus Eigeninteresse nicht richten sollen. Er sagt uns, dass dieselben Maßstäbe an uns angelegt werden, die wir an andere anlegen. Das Richten ist also sehr gefährlich. Denn indem wir andere richten, richten auch wir gleichzeitig uns selbst. Wir sprechen über uns selbst das gleiche Urteil, das wir über andere aussprechen. Jesus sagt uns, dass wir erst einmal den Balken aus unserem Auge herausbekommen sollen, ehe wir uns um den Splitter im Auge unseres Bruders kümmern. Das macht uns einmal auf das Heuchlerische aufmerksam, was in vielem Richten vorhanden ist. Aber es sagt uns noch etwas Zweites. Zunächst sollen wir sehen, den Balken aus unserem Auge herauszubekommen, aber dann sind wir durchaus angehalten, uns um den Splitter im Auge unseres Bruders zu kümmern. Was heißt denn das im Klartext? Nimm mal an, du hattest eine dicke, fette Sünde in deinem Leben. Auf dem Weg der Heiligung hat dir Jesus geholfen, diese Sünde abzulegen. Jetzt siehst du einen Bruder, der mit derselben Sünde kämpft. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es in deinem eigenen Leben gewesen ist. Im Auge des Bruders ist ja nur ein Splitter und kein Balken. Der ist ja in deinem eigenen Auge gewesen. Dann kann es aber durchaus sein, dass du mit deiner Erfahrung, wie du die Sünde losgeworden bist, deinem Bruder auch helfen kannst, denselben Weg zu gehen. Hierbei wirst du deinem Bruder sicherlich nicht richtend gegenübertreten, weil die Erinnerung an den Balken durchaus noch vorhanden ist. Nur dann kannst du deinem Bruder wirklich eine Hilfe sein. Richten im Gegensatz ist lieblos. Liebe richtet nicht, sie versucht zu helfen. Richten ist auch gar nicht unsere Aufgabe, weil wir zu einem gerechten Richten überhaupt nicht in der Lage sind. Wir lesen 1. Korinther 4, Vers 5. Richtet also nicht vor der Zeit, wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen aufdecken wird. Hier sehen wir einen zweiten Grund, warum wir nicht richten sollen, ja gar nicht richten können. Wir können anderen Menschen nicht ins Herz sehen. Und deswegen sehen wir nur, was an der Oberfläche ist. Und das reicht für ein gerechtes Urteil niemals aus. Deswegen sagt uns ja dieser Vers, dass erst wenn der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen wird, dass erst dann die Möglichkeit da ist zu richten. Gott hat für ein gerechtes Richten auch schon vor langem eine perfekte Vorsorge getroffen. Wir lesen Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Dies ist eine Aussage, die über Jesus gemacht wurde. Auffallend ist hier besonders, dass er in vollkommener Weise den Geist Gottes hat. Das wird hier sehr ausführlich beschrieben. Richten kann also nur jemand, der in vollkommener Weise den Geist Gottes hat, und das trifft nur für Jesus zu. Und das Zweite, was auffallend ist, es wird zweimal darauf hingewiesen, dass er in der Furcht des Herrn lebt. Und dann wird das noch dadurch gesteigert, dass es heißt, er hat Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. An anderer Stelle steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Eine demütige Herzenshaltung Gott gegenüber ist also die entscheidende zweite Voraussetzung dafür, dass Jesus der Weltenrichter ist. Wenn nun eine entscheidende Voraussetzung für gerechtes Richten eine demütige Herzenshaltung ist, dann sehen wir, wie vollkommen daneben ein aus dem Stolz geborener Richtgeist ist. Die Furcht des Herrn, also eine demütige Haltung Gott gegenüber, bedeutet allerdings nicht einen allgemeinen Schmusekurs beim Richten. Es darf nicht übersehen werden, dass der letzte Satz heißt, er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Es ist heute leider weit verbreitet, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, gerne aus ihm einem, wir sollten mal darüber sprechen, Softie, machen wollen. Das ist er sicherlich nicht. 2. Korinther 12, Vers 7. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Das sieht doch eigentlich ziemlich heftig aus. Gott lässt zu, dass ein Satansengel einen seiner wichtigsten Apostel mit Fäusten schlägt. Der Apostel bittet dreimal darum, dass dieser Satansengel von ihm ablässt, und Gott entspricht seiner Bitte nicht. Da könnte rein oberflächlich doch der Gedanke aufkommen, wie geht der mit seinen Leuten um? Die Frage, die wir so oft hören, warum kann Gott so etwas zulassen? Vielfach können wir diese Frage nicht beantworten, aber in diesem speziellen Fall nennt uns Paulus selber den Grund, damit ich mir nichts darauf einbilde. Und um die Gefahr des Stolzes abzuwenden, darf ihn sogar ein Satansengel mit Fäusten schlagen. Ich glaube, es ist uns häufig nicht bewusst, was für eine gefährliche Sünde der Stolz ist. In der Umgangssprache wird das jedenfalls nicht als Gefahr angesehen. Wir hören etwa Sprüche wie, auf deinen Sohn kannst du aber stolz sein, oder auf das, was du da fertiggebracht hast, kannst du wirklich stolz sein, oder auf deine Lebensleistung kannst du stolz sein. Sowas empfinden wir doch als Lob, als Anerkennung und nicht als Kritik und schon gar nicht als Sünde. Ein bisschen anders sieht das aus, wenn wir von dem Stolz eines anderen verletzt werden. Stichwort, das ist aber ein arroganter Kerl. 1. Petrus, Vers 5. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das hier ist eine sehr wichtige Aussage, über die man leicht hinwegliest. Gott widersteht den Hochmütigen. Solange wir Stolz und Hochmut in unserem Leben haben, stoßen wir auf den Widerstand Gottes. Und ich fürchte, das blockiert so ziemlich alles. Im Gegensatz dazu sagt dieser Vers im zweiten Teil, dass die Demütigen Gottes Gnade finden. Und eigentlich passt uns das auch nicht. Wer ist schon gerne demütig? Jesus selber hat mal von sich gesagt, er sei von Herzen demütig. Und wenn man die Evangelien liest, wird man in der Tat keine Stelle finden, in der uns Jesus irgendwie hochmütig oder stolz erscheint. Jesus ist unser Vorbild. Wenn er also von sich sagt, er sei von Herzen demütig, dann fällt uns bestimmt kein Stein aus der Krone, wenn wir auch demütig sind. Und jetzt achten wir bitte nochmal auf die Zusage, die in diesem Bibelvers steht, den Demütigen aber gibt er Gnade. Die Voraussetzung dafür, dass wir die Gnade Gottes empfangen, ist unsere Demut. Und nun hat Petrus gesagt, wir sollen uns mit Demut umkleiden. Also die Demut soll sein wie ein Kleidungsstück, was uns vollständig umgibt. Der Rick Joyner, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, hat das in seinem Buch als den Mantel der Demut bezeichnet. Indem wir uns mit diesem Mantel der Demut umkleiden, sind wir vollständig von der Gnade Gottes umgeben. Er setzt das in einen interessanten Bezug zur Waffenrüstung Gottes, wie sie in Epheser 6 beschrieben ist. Wenn man diese Waffenrüstung betrachtet, entdeckt man, dass sie nach hinten keinen Schutz bietet. Das wird sehr häufig so interpretiert, dass die Träger dieser Waffenrüstung vor dem Feind nicht fliehen dürfen, ihm also nicht den Rücken zukehren dürfen. Das ist sicherlich richtig, aber der Feind ist extrem hinterhältig und kann uns auch, ohne dass irgendjemand überhaupt fliehen will, von hinten angreifen. Die Waffenrüstung Gottes macht uns stark, aber gerade diese Stärke kann uns leicht zu Stolz verleiten. Das ist dann aber eine vorzügliche Gelegenheit für den Feind, uns von hinten anzugreifen. Gerade für Christen, die schon ein Stück weit auf dem Weg der Heiligung gegangen sind und die deswegen diese Waffenrüstung Gottes tragen, ist die Gefahr erheblich, in Stolz zu verfallen. Wir lesen hierzu 1. Korinther 10, Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Gerade dann, wenn man zu stehen meint, wenn man glaubt, es endlich ergriffen zu haben, ist die Gefahr, in Stolz zu fallen, besonders groß. Wir können uns das sehr schön in diesem Bild vorstellen. Wir legen die Waffenrüstung Gottes an, wie sie in Epheser 6 beschrieben ist. Aber komplett ist sie erst dann, wenn wir den Mantel der Demut darüber ziehen. Wenn wir in diesem Zustand ankommen, sind wir für Gott extrem brauchbar. Wenn wir in Demut Gott gegenübertreten, werden wir als erstes nach seinen Zielen und nicht nach unseren Zielen fragen. Und da finden wir dann, was das Richten betrifft, eine sehr wichtige Aussage. In Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das Ziel Gottes ist gar nicht, dass die Welt gerichtet wird, sondern dass die Welt gerettet wird. Ein richtender Geist spielt dem Feind in die Hände. Erst am Ende der Tage wird Jesus Gericht halten. Wer bis dahin nicht gerettet ist, ist nicht zu retten. Aber heute leben wir in einer Zeit, wo es immer noch darum geht, Menschen zu retten. Es ist überhaupt nicht die Zeit zum Richten. Wir sind im Einklang mit dem Willen Gottes, wenn wir danach suchen, Menschen zu retten. Wenn wir Menschen richten, sind wir im Einklang mit dem Willen des Feindes. Wenn der Glaube wächst, muss die Liebe im gleichen Maß mitwachsen. Glaube ohne Liebe führt in den Fanatismus. Glaube ohne Liebe kann sehr hartherzig sein. Zum Schluss will ich euch noch eine gute praktische Regel gegen das Auftreten des richtenden Geistes auf den Weg geben. Sage nichts über andere, was du nicht in deren Anwesenheit auch sagen würdest. Amen.